Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast zum FCK. Heute geht es um den Rasen im Saarbrücker Ludwigspark, ganz kurz um Christian Streich und um die Verletzung von Ragnar Ache. So, jetzt gibt es aber nochmal eine kurze richtige Vorstellung. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur bei der Rheinpfalz. Bei mir ist heute mein Kollege Marek Nepomucki, unser FCK-Reporter aus dem Sport. Grüß dich, Marek.
Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Podcast und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer unterhalten und informiert fühlen.
Das hoffe ich doch. Du bist ja auch Teil der Stammformation zusammen mit Michael Wilkening, die immer wieder mal zu hören sein wird. Und dann denke ich, dann wuppen wir das Ganze doch mal. Dann würde ich aber auch sagen, fackeln wir nicht lange rum, wie es so schön heißt im Fachjargon.
Direkt in medias res.
Direkt geht's rein. Der FCK hat endlich seinen Pokalgegner. Es hat es wirklich lang genug gedauert, bis darauf hingefiebert wurde, gegen wen es denn im Halbfinale geht Anfang April, um wen sie denn sich streiten für den Pokalfinaleinzug in Berlin. Und es ist der erste FC Saarbrücken. Wer hätte das gedacht?
Ja, ich hoffe, der FCK hat das Freischwimmerabzeichen und das Bronzeschwimmerabzeichen, ne?
Das wäre auf jeden Fall kein Fehler bei dem tiefen Geläuf da im Ludwigpark. Der Rasen, der ist ja wirklich, ja, da lassen sich jetzt viele Witze machen. Du hast jetzt schon ein paar angerissen. Das war ja wirklich gegen Gladbach das Nachholspiel im Viertelfinale vor einer Woche. Das war ja wirklich eine Wasserschlacht. Anders kann man es ja nicht sagen. Das war bemerkenswert. Ich würde auch fast den Rasen als wichtigsten Akteur des Tages bezeichnen, weil so viele Bälle, wie der abgefangen hat, das hat sonst keiner geschafft.
Ja, ich finde das Thema gar nicht mal so witzig, weil was mich mal interessieren würde, und da werde ich mal ein bisschen nachgehen, ist, was wäre denn geschehen, wenn das Spiel abgesagt worden wäre? Am nächsten Tag hatten mir Freunde aus Saarbrücken gesagt, hat es den ganzen Tag in Saarbrücken geregnet, also hätten sie am Mittwoch auch nicht spielen können. So, und dann hast du ja keinen Ausweichtermin mehr. Was heißt das jetzt denn im Halbfinale? Nehmen wir an, am 2. April schüttet es aus allen Eimern und das Spiel fällt aus. Wie geht's dann weiter?
Das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich, ja. Ja, das erste Spiel sollte ja Anfang Februar eigentlich sein. Und ja, ups, Rasen ist zu schlecht, kann nicht bespielt werden. Übrigens lustigerweise oder nicht lustigerweise, je nachdem, wie man es nimmt, das Ligaspiel darauf. Da haben sie ja neuen Rasen verlegt, aber haben scheinbar nicht bedacht, dass der Rasen ja so schon ein paar Tage braucht, bis er fest wächst. Und da, was man so gehört hat in den Sportmedien, war ja auch, dass das Geläuf zwar trocken, mehr oder weniger war, so wie ich es richtig verstanden habe, aber halt nicht festgewachsen war. Das heißt, das war auch ein bisschen eine Rutschpartie.
Das ist das eine. Das andere ist, was mich interessieren würde, was ist denn da für eine Drainage drunter?
Ja, keine.
Weil dann hätten sie keine Lizenz kriegen dürfen. Drainage ist ja ein Teil der Lizenzierung. Also da frage ich mich, wieso kriegt ein Saarbrücken ohne eine Drainage eine Lizenz für die Saison? Also es ist schon ein bisschen kurios in meinen Augen.
Es war auf jeden Fall ein denkwürdiges Spiel. Nicht nur wegen dem Geschehen, dass am Ende dann der Drittligist den Bundesligisten rausschmeißt. Es war auf jeden Fall ein sehr nasses Geläuf und man hat auch gesehen, wie das von Minute zu Minute schlechter wurde. Ich erinnere mich, in der Gladbacher Hälfte, die ja in der zweiten Halbzeit wenig bespielt wurde, da standen die Pfützen und man muss ja auch sagen, der Pass zum Siegtreffer von Kai Brünkner, das war ja auch ein etwas, ja, es war jetzt kein Pass über 2 Meter, der hätte auch verhungern können, sagen wir es mal so, ne?
Auf gut Deutsch, hätte absaufen können.
Er hätte absaufen können, das ist richtig. So, jetzt tritt der FCK im Pokal-Halbfinale sportlich gesehen als Favorit an. Friedhelm Funkel, der Cheftrainer, sagt, der erste FC Saarbrücken ist Favorit. Mit Blick auf die Teams, die sie rausgeschmissen haben, lässt sich das auch nur schwer widersprechen. Der FC Bayern war dabei, Borussia Mönchengladbach, jetzt unlängst die Eintracht aus Frankfurt, immerhin auch vor ein paar Jahren Pokalsieger. Gut, mittlerweile sind es auch schon 6, glaube ich, die so her sind, aber Europapokalsieger vor 1 oder 2 Jahren war das doch. Also das ist auch jetzt keine Laufkundschaft, die da rausgeworfen haben. Und der FCK trifft auf eine Mannschaft oder auf einen Verein, der jetzt wirklich, ich sag's mal vorsichtig, eher ein bisschen zu viel Selbstvertrauen hat.
Also ich musste ja dir und leider dem Großtenier Herr Funkel schon ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass der FCK nach wie vor Favorit ist. Es ist, stell dir mal vor, der Dimitros Gramotzis hätte diesen Satz gesagt, Saarbrücken ist Favorit. Die hätten den zerrissen. Ja? Und Friedhelm Funkel sagt es jetzt, vielleicht zu Recht, was auch du aufgezählt hast mit Bayern München, mit Karlsruhe, mit den ganzen anderen, Frankfurt und Gladbach. Aber du musst ja jedes Spiel isoliert sehen. Nach der Arithmetik von Friedhelm Funkel hat der FCK 4-0 gegen Karlsruhe verloren. So, der FCK gewinnt 3-2 gegen Osnabrück. Osnabrück gewinnt 1-0 gegen Hannover. Also hätte der FCK am Samstag in Hannover auch 3-4-0 gewinnen müssen. Ist aber nicht so. Und wenn du jetzt dieses Spiel am 2. April in Saarbrücken isoliert betrachtest, ist der FCK Favorit. Die stehen in der zweiten Liga. Die haben einen Kader, der vom Wert her ein Vielfaches dessen hat als FC Saarbrücken. Saarbrücken steht auf Platz 10 in der dritten Liga. Mit einem Nachholspiel gegen Unterhaching gewinnen sie das, sind sie Siebter. So, und allein schon von dieser Tatsache, Lautern hat auch Köln rausgeschmissen, hat in Berlin überragend stark gespielt, sehr souverän das Spiel dort gewonnen im Olympiastadion. Also für mich ist der FCK Favorit und da führt leider kein Weg dran vorbei.
Gut, man muss jetzt sagen, der erste FC Saarbrücken, die haben zwar jetzt Gladbach rausgeschmissen, aber am Wochenende haben sie auch gegen Duisburg verloren. Okay, gut, kann man jetzt auch wieder, das spricht ja eher für deine Theorie, aber was man wirklich sagen muss, die gehen ja in die Pokalspiele rein, also die platzen ja fast vor Selbstbewusstsein. Ich meine, kleiner Google-Tipp an der Stelle, nach dem Spiel gegen die Eintracht im Viertelfinale im Dezember, da lief unmittelbar nach dem Abpfiff ein Lied von Schafer Senf, genauso wie man spricht. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Viertelfinalabend da. Und dann haben die in diesem Lied einmal die SGE zerrissen. Und da frage ich mich, okay, also wenn das Lied direkt nach dem Abpfiff läuft, das Lied heißt Lasst uns froh und munter sein. Ich empfehle es wirklich nur, das ist interessant. Wenn das direkt nach dem Abpfiff läuft, dann muss man ja auch das Selbstvertrauen haben, das erstmal aufzunehmen und dann auch wirklich in die Stadion-Playlist reinzunehmen, damit es direkt danach läuft. Und gegen Gladbach hatten sie ja auch schon wieder so einen Gassenhauer parat, nämlich wir schmeißen Gladbach raus und die Fohlen Seoane.
Also das ist schon sehr selbstbewusst, aber wie gesagt, für mich ist Lautern Favorit und Lautern kennt Derbys. Ja, die wissen, wie man da spielt. Wir haben auf dem Betzenberg 3-1 gewonnen, in Saarbrücken 2-0. Da war Redondo immer der Matchwinner und Terence Boyd auf dem Betzenberg. Lautern weiß, wie das geht. Saarbrücken mag selbstbewusst sein, aber ich glaube, dass Saarbrücken oder die anderen Bundesligisten haben in meinen Augen einen Fehler begangen. Sie haben versucht, Saarbrücken spielerisch aus dem Pokal zu werfen. Und Kaiserslautern wird dagegenhalten in Form von Kampf. Und für mich ist nach wie vor der FCK Favorit.
Dann locken wir das doch mal so ein. Ich muss gestehen, ja, wenn ich drüber nachdenke, bin ich auch was beim FCK. Aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass da ein Gegner vor der Brust ist, der auf keinen Fall zu leicht genommen werden sollte.
Keine Frage. Ich meine, wenn der FCK gegen Gladbach gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich wieder einfacher gewesen. Sie wären der Underdog gewesen. Sie hätten nichts zu verlieren gehabt. Es hätte sich ein Türchen geöffnet, dann wäre der FCK durchgegangen wie gegen Köln. Jetzt ist es anders. Jetzt ist natürlich Saarbrücken der Underdog. Der FCK hat viel zu verlieren, weil jeder wartet darauf, dass Saarbrücken die Sensation perfekt macht und ins Finale einzieht. Aber ich glaube, dass der FCK sich dieses nicht geben wird, sondern die werden da sehr perfekt vorbereitet sein von Friedhelm Funkel. Saarbrücken natürlich auch von Rüdiger Ziel, keine Frage. Es ist ein guter Trainer, ein Trainer mit Perspektive, mit sehr viel Talent. Aber ich glaube, dass der FCK das wuppen wird, ja.
Wollen wir schon mal ein bisschen riskant spielen quasi und sagen, der Finalgegner steht ja eigentlich schon fest. Wollen wir jetzt mal so ein bisschen hier so rumspielen?
Man kann auch scherzen, wir können sagen, es gibt ein Pokalfinale Düsseldorf-Lautern und beide haben am Ende noch eine Relegation. Ne? Das wäre natürlich aus lauterer Sicht nicht eine schöne Relegation, aus Düsseldorf wäre es eine wunderbare Relegation. Nee, ich glaube, ja, im anderen Pokalfinale ist Leverkusen schon Favorit. Die spielen einen wunderbaren Fußball, strukturiert, mit Leidenschaft, mit Herz, also das ist schon.
Also die fiedeln ja in der Bundesliga wirklich aktuell jeden weg. Ja. Also die haben ja noch kein Spiel diese Saison verloren, stand die jetzt. Gut, es kommt auch erstmal keins dazu, da Julians Jungs jetzt erstmal auf Länderspielreise gehen und da vielleicht Gegner wegfiedeln, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das neue Trikot präsentieren. Jedenfalls Leverkusen gegen Düsseldorf im zweiten Pokalhalbfinale, einen Tag nach dem Spiel Lautern gegen Saarbrücken. Der Sieger logischerweise zieht ins Pokalfinale ein. Es fällt mir jetzt schon ehrlich gesagt sehr schwer zu glauben, dass Düsseldorf die knackt. Also ich kann mir das nur vorstellen, dass sie sich irgendwie ins Elfmeterschießen retten. Also Stand jetzt glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran.
Also ganz, ganz chancenlos sind sie nicht. Ne? Die haben einen super Lauf, die Düsseldorfer momentan. Die sind auch sehr gefestigt. Es läuft bei denen und man soll nie sagen, du führst früh 1-0, kriegst einen Elfmeter oder was auch immer und dann wird es schon schwer für Leverkusen. Aber klar, von dem, wie Leverkusen da steht, mit welcher Brust, aber beide, ne, beide haben eine gute Körpersprache und können voller Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen, weil beide spielen in den verschiedenen Ligen, der eine in der Bundesliga, der andere in der zweiten Liga, eine überragend gute Saison. Also darfst du nicht unterschätzen. Und wenn du guckst, sie haben auch beide eine große Pokalhistorie. Bei Düsseldorf ist es schon ein bisschen weiter her. Die waren 79 und 80 Pokalsieger. Leverkusen zuletzt 93, stand aber 2-2, 2-9 und 2-20 jeweils im Finale. Also Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die weiß, wie Pokal geht.
Sie haben ja immer noch den Spitznamen Vizekusen. Kann man jetzt auch beliebig viele Witze machen. Nicht zumindest in der Liga scheint es ja zurzeit so, dass das eher dieser Ruf abgelegt wird. Im Pokal bleibt spannend. Was aber auf jeden Fall sicher ist, 3 von 4 Pokalteilnehmern, Pokalhalbfinalisten, die könnten die Prämien, die es dazu gewinnen gibt, ganz gut gebrauchen. Denn nicht jeder Verein hat ja einen Pharmakonzern hinter sich stehen wie Bayer 04 Leverkusen. Im Pokal gibt es ja immer noch was zu holen. Also das ist ja wirklich, jede Runde ist da auch was wert.
Absolut. Wenn man die Prämie aus dem letzten Pokalwettbewerb nimmt, dann hat der Sieger, glaube ich, 4,2 oder 4,3 Millionen bekommen, der Unterlegene knapp 3. Nochmal dazu, also das heißt für den FCK oder für jeden anderen ist das eine willkommene Einnahme. Wobei wir bei Lautern ja wissen, ist das ganze Geld bleibt ja nicht ausschließlich beim FCK. Gehen mal Prämien davon weg, Siegprämien an die Spieler und die Stadt bekommt ja aufgrund dieses Pachtvertrages, diesen Zusatzvereinbarungen, bekommt ihr da auch noch ein bisschen Kohle. Das heißt, also man schätzt so, im letzten Stadtrat hieß es 500.000, gehen davon ab. Also alles bleibt nicht beim FCK, aber es ist schon eine wunderbare Einnahme, weil das ja Einnahme ist, die nicht in der Bilanz im Vorfeld angegeben wurde. Und somit hat der FCK, wenn sie wirklich ins Finale kämen, schon mal 3 Millionen oder noch mehr auf alle Fälle auf der Habenseite. Und damit wäre eine nächste Saison schon ein guter Batzen Geld drin, um im Sommer nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.
Unabhängig von der Liga, sage ich das mal.
Unabhängig von der Liga, absolut.
Dazu kommen nochmal fürs Protokoll etwas weniger, so 50.000 weniger als 3,5 Millionen Euro aus dem Halbfinale. Die gibt es ja auch nochmal. Und dann gibt es ja für den Sieger des Pokals, sofern er sich nicht über die Liga qualifiziert, ja noch das besondere Geschmäckle, dass es nach Europa geht, nämlich in die Europa League.
Aber nur, wenn Lautern gewinnt oder Düsseldorf.
Nur, wenn Lautern oder Düsseldorf gewinnt oder Saarbrücken.
Richtig.
Weil früher war es ja so, der Pokalfinalist, wenn der Sieger schon qualifiziert war über die Liga, ist er dann auch reingekommen. Oder wenn beide qualifiziert waren, schon einer aus dem Halbfinale. Der Pokalfinalist hat prinzipiell davon nichts, wenn der Sieger qualifiziert ist. Denn mittlerweile ist es so, dass dann einfach in der Bundesliga, ich glaube der Tabellen-7. Oder Tabellen-8. jedenfalls der erste Platz, der kein internationaler Rang ist, rückt danach. Und nochmal fürs Protokoll, Europa League Gruppenphase gibt auch nochmal 3,6 Millionen Euro Prämie von der UEFA.
Aber jetzt träumen wir weit.
Jetzt träumen wir weit. Aber ich träume jetzt mal noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt mal ein bisschen hier. Ich bin heute mal ein Träumer. Und ich sage, für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es dann nochmal 600.000 on top. Für jedes Unentschieden etwas mehr als 200.000. Aber dabei belassen wir es jetzt auch wirklich. Dafür muss der FCK erstmal noch 2 Spiele gewinnen im Pokal. Und ich sag's mal so, auch wenn der erste FC Saarbrücken im Halbfinale vielleicht ein machbarer Gegner ist, ich glaube Bayer Leverkusen im Finale.
Ja, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer.
Ja, das wird sehr schwer werden.
Das wird sehr, sehr schwer werden.
Übrigens, weißt du, wann die zum letzten Mal gegeneinander gespielt haben?
Nein.
Gutes Oben. 1996 im Halbfinale hat der FCK 1-0 gewonnen. Torschütze Miroslav Katlec. Ob das kein gutes Oben ist?
Na ja, gut, aber dann war ja noch mal ein paar Begegnungen der Bundesliga zwischendrin.
Pokal also ist
im
Pokal.
Im Pokal. Im Pokal gelten andere Gesetze. An dieser Stelle wieder einmal, wir müssten eigentlich einen Phrasenschwein einführen, weil das ist ja wirklich also die Mutter aller Phrasen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja, und der FCK ist ein Schwergewicht im Pokal. Ich habe mir jetzt mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. 2-mal Pokalsieger, 12-mal Halbfinale, 22-mal Viertelfinale. Das ist eine stolze Historie für diesen Verein.
Das kann man nicht in Abrede stellen.
Dann kommt vielleicht der dritte Pokalsieg dazu.
Zumindest vielleicht eine Pokalfinalteilnahme, wie gesagt. Also,
wir haben aber den Traum.
Du hast gesagt, ich träume. Rein. Ich habe gesagt, ich träume. Okay, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich würde sagen, jetzt aktuell, machen wir es ganz kurz. Ich würde sagen, für jeden guten deutschen Podcast, Sportpodcast, Fußballpodcast gehört sich derzeit zumindest ein Satz zum Aus von Christian Streich als Trainer vom SC Freiburg zu verlieren. Da im FCK ja nichts zu tun hat, würde ich es auch wirklich ganz kurz halten. Marek, 12 Jahre lang war er Trainer. Was denkst du, wie viele Trainer hat der FCK in der Zeit gehabt?
Es könnte schon eine Mannschaft gewesen sein, ja.
Also sogar mit Auswechselbank, ja. Also, ja. So, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die zu zählen. Es sind ohne Interimstrainer 16 an der Zahl.
Ui.
Darunter Namen wie Marco Kurz, der natürlich noch in der Bundesliga war im FCK.
Kostaron Jajic,
Krasimir Balakov, Franco Foda, Konrad Fünfstück, Taifun Korkut, Norbert Meyer, Jeff Strasser, Michael Fronzek, Sascha Hildmann, Boris Schommers, Jeff Saibene, Marco Antwerpen, Dirk Schuster, Dimitris Gamotzes und Friedhelm Funkel. So, genug Christian Streich, mehr FCK. Am vergangenen Wochenende ging es gegen Hannover. Du warst vor Ort. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ich war sehr überrascht und die Mannschaft hat wirklich sehr schön gespielt, sehr solide, sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Ich hatte so den Eindruck, dass du jetzt merkst, dass auch schon gegen Osnabrück mit dem Willenssieg, dass das System von Friedhelm Funkel jetzt langsam beginnt zu fruchten. Die Mannschaft weiß, was er möchte. Es gibt gewisse Abläufe, sind automatisiert. Und wenn du bei so einer Mannschaft, die noch um den Aufstieg mitspielt, so souverän auftrittst, natürlich kannst du die gewisse Gegentore nicht verhindern. Das hat auch der Friedhelm Funkel gesagt mit seinen weisen Aussagen. Aber du hast da echt super bestanden, finde ich schon.
Fürs Protokoll 1:1 gegen Hannover in Hannover. Hannover aus der oberen Tabellenhälfte. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, Hannover gewinnt das Ding vorm Spiel. Michael hat vor 2 Wochen gemeint, in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Und sind wir mal ehrlich, der Sieg war schon sehr nah.
Total. Also wenn in der zweiten Halbzeit hat einmal Kenny Redondo, der erst 1-0 erzielt hat, auch nochmal eine große Chance, als er vor links durchbricht, spielt uneigennützig in die Mitte, wenn er vielleicht schießt und mit Glück geht er rein, Raschel an die Latte. Na, natürlich im Gegenzug hatte der FCK Glück, dass dann die Chance von Vogelsammer vorbei rutscht und hinten Tresoldi auch. Im Grunde war es dann ein verdientes 1:1, aber wie du sagst, es ist eine Top-Mannschaft, die oben mitspielen will und noch mitspielt und 42.500, ein besonderes Spiel an dem Tag, es war ja so eine Sonderaktion, vor 70 Jahren hat Hannover 5:1 im Finale gegen FCK gewonnen und wurden deutscher Meister. Sie haben da wirklich souverän, ruhig, abgeklärt gespielt.
Und wenn Julian Kral in dieser einen Situation auch so sicher zupackt wie im Rest der Saison, dann bleibt es auch beim 1:0. Aber es ist halt das Leben als Torhüter. Du machst einmal einen Fehler und sofort stehst du im Rampenlicht. Und man muss auch wirklich sagen, der spielt eine fantastische Saison.
Ich gebe ihm aber nicht die alleinige Schuld. Für mich war der Fehler schon vorher passiert. An der Linie vom Strafraum kriegt Jean Zimmer den Ball nicht korrekt raus. Er will ihn klären und spielt ihn genau in die Füße von Sebastian Ernst und der flankt rein. Also hätte der Jean das Ding irgendwo in die 18. Etage von der Tribüne gepfeffert, dann wäre das Ding nicht gefallen. Aber so ist Fußball, das ist ein Fehlersport. Wäre Kral nicht an den Ball ran, hätte ihn Tomjak weggeköpft. So hat er ihn noch ein bisschen abgefälscht und Tomjak konnte da nicht rangehen. Und dann steht natürlich Vogelsammer auch super da, reagiert toll. Fehlerkette ist passiert, aber du kannst mit einem Punktgewinn nach Hause fahren. Und vor allem, wie du sagst, die Liga ist verdammt eng. Schau dir an, 31 Punkte hat Magdeburg. Die sind Zwölfter. Da ist ab Platz 12 spielt alles gegen den Abstieg. Also kann alles passieren noch.
Eine große Schrecksekunde gab es natürlich im Spiel gegen Hannover, die möglicherweise auch Auswirkungen hat auf das Pokal-Halbfinale gegen Saarbrücken. Und zwar, Ragnar Ache musste verletzt ausgewechselt werden. Weißt du da mittlerweile Näheres? Es war ja zunächst nicht bekannt, was genau los ist.
Ja, grundsätzlich war es schon ein Schockmoment, weil es ja ohne gegnerische Einwirkung geschah. Direkt vor der Auswechselbank vom FCK. Hat einen langen Sprint angezogen von fast vom Strafraum Hannover bis in die eigene Hälfte, um Defensivaufgaben zu übernehmen. Und auf einmal sackte er zusammen, griff sich an den Oberschenkel und hatte schmerzverzerrtes Gesicht, ging raus. Man hat natürlich schon das Schlimmste befürchtet, aber was meinen Informationen zufolge ist es ein Muskelfaserriss. Und würde bedeuten, mit seinem Heilfleisch, das hat man ja gesehen, nach dem Bänderriss in Düsseldorf ging es auch schneller als erwartet, könnte es mit Glück dafür reichen, dass er den FCK in Saarbrücken ins Pokalfinale schießt, wenn wir denn schon träumen.
Wenn wir schon träumen. So weit hergeholt, dass der denn dahin schießt, den FCK, ist es gar nicht, denn der Herr Ache ist ja für einen nicht wegzuredenden Teil der Tore verantwortlich diese Saison. Du hast gerade die Liste offen.
Richtig, er hat 14 Tore geschossen in 20 Spielen, steht damit an Platz 3 hinter Robert Glatzel und Zollis von Düsseldorf, Glatzel von Hamburg. Also Ragnar ist die sportliche Lebensversicherung im Sturm für den ersten FC Kaiserslautern.
Gut, ist ein geteilter dritter Platz mit Marcel Hartlnoff von FC St. Pauli und Tabakovic von Hertha BSC hat auch 15,
genau,
glaube ich.
14.
14. Genau, also der ist da in guter Gesellschaft, aber er ist auf jeden Fall wirklich die Lebensgarantie vorne im Sturm. Man hat ja auch gemerkt, als er dann ausgefallen ist in der Hinrunde, da gab es auch einen kleinen Bruch im Spiel vom FCK.
Ja, das hast du gesehen. Wenn Ache dabei ist, ist es eine andere Körpersprache. Kwasniak hat es ja auch gesagt, es ist der Unterschiedsspieler, es ist schon fast Wettbewerbsverzerrung, wenn Ache mitspielt. Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist das wirklich ein überragender Spieler für diese zweite Liga und umso wichtiger wäre es, wenn er dabei wäre. Aber die Frage ist, gehst du dieses Risiko ein, ja, ihn gegen Saarbrücken zu stellen mit der Gefahr, dass es vielleicht ein Tick zu früh ist der Einsatz und dann hast du ihn gegen Hamburg und in Fürth und dann gegen Wiesbaden zu Hause, die Spiele, die dann kommen, die sehr, sehr wichtig sind, ihn nicht dabei. Also ich denke, dass es der FCK und Friedhelm Funkel schon abwägen werden, um zu schauen, riskieren wir schon den Einsatz gegen Saarbrücken oder geben wir ihm noch ein paar Tage mehr und in Hamburg ist er dann topfit dabei.
Friedhelm Funkel hat ja bei seiner Vorstellung auch gesagt, sein Fokus liegt ganz klar auf der Liga, der Pokal kommt hinten dran, deswegen könnte es ja auch durchaus, also das würde dafür sprechen, dass man sagt, gegen Saarbrücken warten wir erstmal noch ab. Düsseldorf könnte ein bisschen zu früh kommen noch.
Ja, Düsseldorf ist ja davor. Düsseldorf ist schon am 30. März, Saarbrücken ist am 2. April. Also ich glaube, Düsseldorf ist zu früh, wenn dann Saarbrücken oder eben dann am 6. in Hamburg.
Kurz noch fürs Protokoll, du meinst natürlich Uwe Koschinat, den Trainer von VfL Offenbach-Osnabrück, den Trainer von VfL Osnabrück, Lukas Kwasniok, der Trainer natürlich von SC Paderborn.
Habe ich es falsch gesagt? Entschuldigung, ja.
Ist mir nur gerade eben aufgefallen, ich wollte ein bisschen klugscheißen.
Lehrstunde für mich.
Der FCK ist 15. Der ein Punkt Vorsprung auf Rang 16, wo Hansa Rostock steht, wo ich es auch vor zwei Wochen gesagt habe, bei denen ist aktuell keine Trendwende abzusehen. Ja, gut, Fußball, ne? Kann man auch nicht immer alles vorhersehen. Ist jetzt in dem Fall doch gekommen, die Wende. 2 auf 17, Braunschweig steht dort. Aber auch nur ein Punkt Rückstand auf Schalke auf Platz 14. Bei denen wird ja aktuell so ein bisschen der Untergang eingesungen. Gut, würde ich das vielleicht nicht ganz mit einstimmen, aber die sind nicht weit weg. 2 auf 13 und 12, also beide Plätze, da stehen Wiesbaden und Magdeburg. Gegen beide spielt man, glaube ich, auch noch.
Genau, wir spielen jetzt, also wir, der FCK spielt dann jetzt in Hamburg, dann geht's nach Fürth, dann kommt Wiesbaden, dann geht's nach Kiel, dann kommt Magdeburg, dann ist Hertha und das letzte Zuhause gegen Braunschweig.
Und vorher noch gegen Düsseldorf, bei dem Rest vertraue ich dir jetzt einfach mal.
Samstag,
deinem Gedächtnis, da prüfe ich es nicht nach, das passt schon bestimmt so. Du hast eben gesagt, man erkennt das System Friedhelm Funkel. Du hast auch gestern einen größeren Text über ihn geschrieben. Was ist denn deine Meinung derzeit zum Friedhelm Funkel?
Es ist schade, dass er am Ende der Saison aufhört, weil du spürst mit seiner Ruhe, mit seiner Väterlichkeit, mit seiner Menschlichkeit hat er es geschafft, den Spielern das Selbstvertrauen zurückzugeben. Es hieß ja, dass es ein zerstrittener Haufen ist unter Gramozis, und ich glaube, das ist vorbei. Er hat den Jungs verklickert und eingetrichtert, dass es nur als Mannschaft geht, und stellt sich schützend vor sie, aber ich glaube, intern greift er schon durch, weil der ein oder andere nicht mehr im Kader steht oder extrem sich anstrengen muss, um reinzukommen. Und seine Art, ja, seine Erfahrung tut diesem Verein so gut, die Ruhe und diese Gelassenheit, und ihm macht keiner was vor. Und das hat der FCK gebraucht. Und ich glaube auch, dass sowas bräuchte der FCK auch für die Zukunft. Wir haben vorhin von Christian Streich gesprochen. Das ist ein ähnlicher Trainer, der sehr auf die Spieler eingeht. Und wenn du jetzt die Reaktionen von den ehemaligen Spielern hörst, wie sie sagen, er ist noch ein Freund von mir, er hat mir fürs Leben so viel mitgegeben, nicht nur auf dem Platz, auch fürs Leben, dann außerhalb des Spielplatzes. Und ich glaube, so ein Mensch ist auch Friedhelm Funkel, der auf die Bedürfnisse seiner Spieler eingeht, das respektiert und einfach sie als Mensch wertschätzt, respektiert, akzeptiert und sie somit dieses Vertrauen von ihm spüren. Und wenn du den Glauben hast und wenn du als Mannschaft funktionierst, kannst du Berge versetzen.
Man munkelt, Christian Streich ist am Ende der Saison verfügbar. Spaß beiseite, also ich sehe den bei keinem anderen Club als beim SC Freiburg. Bundestrainer, unken manche, weiß nicht. Also der Herr Streich hat sich jetzt erstmal seine Pause verdient. Es ist ja auch ein Trainer, der über alle Vereinsfarben hinweg anerkannt ist und auch Respekt genießt.
Absolut. Mit seinem süßen südbadischen Dialekt ist das wunderbar.
Wäre auch mal interessant, einen Badenser auf dem Betze zu sehen.
Würden sie alle verzeihen.
Bin ich mir sicher. Jetzt würde ich auch noch eine andere Personalie ansprechen, über die du auch geschrieben hast, und zwar Enes Hairi. Der war ja auch immer auf der Bank. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr auf der Bank gewesen. Was steckt da denn dahinter?
Gut, der Trainer hat uns am Samstag nach dem Spiel, steht er ja oft den Journalisten, die mitfahren, es waren jetzt nicht viele, es war der Kollege von Betze Brent, Erik Motzenbecker, unser Live-Blogger, und ich, wir waren vor Ort. Da steht er immer für eine kurze Fragerunde nochmal zur Verfügung. Na, da kam diese Personalie zur Sprache, und er hat sehr diplomatisch ausgedrückt, dass er gesagt hat, der junge Mann soll auf die Tribüne, weil er von oben besser sieht und hat somit eine andere Perspektive. Und nach dem Spiel würde man sich am Anfang der Woche zusammensetzen und das Spiel analysieren, weil man zwei verschiedene Blickwinkel hat. Und das sei der einzige Grund. Und auch noch unterdessen ist der Herr Hairi sehr emotional. Er hat ja schon 2 gelbe Karten bekommen auf der Bank als technischer Direktor, und das wäre auch ein Selbstschutz für ihn, ihn auf die Tribüne zu setzen. Das ist die offizielle Version.
Der Vollständigkeit halber, technischer Direktor, was macht der genau?
Fragst du mich zu viel. Technischer Direktor, das ist so ein Allerweltsbegriff für mich. Die einen sagen, er ist Chef-Scout, dann Kaderplaner, technischer Direktor. Da steht, das ist, ich kann es dir im Detail nicht sagen, weil ich selbst nicht weiß. Für mich ist er jemand, der den Kader plant, der mit Olaf Marschall die Scouting-Abteilung leitet und führt und dann die Transfers hoffentlich im Team diskutiert. Und das ist eigentlich so seine Kernaufgabe.
Du hast jetzt eben gesagt, die offizielle Version, warum man nicht mehr auf der Bank sitzt, war die, die du eben erläutert hast. Was ist denn die inoffizielle? Gibt es da eine inoffizielle oder was kann man denn da überhaupt sagen?
Das ist die große Frage. Enis Hajri ist niemand, der in der Öffentlichkeit steht. Das muss er auch nicht. Sein Job ist zu arbeiten. Thomas Heng ist auch jemand, der lieber arbeitet als redet. Und das ist ja schon mal per se gut, wenn Sie Ihren Job ausführen wollen und richtig gut ausführen wollen und jetzt nicht vor den Medien stehen und irgendwelche Sachen da erzählen. Ja, er ist für die Kaderplanung zuständig. Er hat angeblich Ragnar Ache zum FCK gelotst, hat auch viele andere zum FCK im Winter gelotst. Das habt ihr ja schon drüber gesprochen mit Michael. Er ist temperamentvoll, er wirkt etwas, jetzt hört es jetzt hart an, arrogant, aber ich glaube, er ist nicht so arrogant. Hat er auch mal hier in Orgersheim gespielt und da hatte ich das Vergnügen, auf meiner damaligen Stelle über Orgersheim zu schreiben, als ich noch in der dritten Liga war. Er kam her und er war ein sehr fokussierter, ehrgeiziger Abwehrspieler, der schon genau gewusst hat, was er will. Und ich glaube, das ist jetzt auch so. Er weiß, was er will, wohin er will. Vielleicht will er es zu viel und zu schnell und wirkt daher etwas so über den Dingen und kommt damit nicht gut an. Und man munkelt halt, dass sein Draht zur Mannschaft jetzt nicht der beste ist. Unter Dirk Schuster war ja schon nicht gern in der Kabine gesehen. Klar, das sind alles Gerüchte, die muss man mit Vorsicht genießen, aber man hört, dass er unter Dirk Schuster gesagt hätte zu den Investoren, der FCK hat einen Kader, der aufsteigen muss. Es gibt keine zwei Mannschaften, die besser sind. Und das hätte Herr Dirk Schuster mitbekommen und daraufhin gab es einen kleinen Disput. Und somit wurde er etwas aus der Kabine entfernt und die Mannschaft hat dann nur unter Schuster und Franz trainieren sollen, nicht mehr mit Hajri, ja auch nicht auf der Bank. Wenn das stimmt, ich sage, wir können es nicht prüfen, Hajri sagt dazu nichts, aber das ist dann schon mit einem Grund, er ist sehr, nicht sehr, aber er ist schon, glaube ich, impulsiv ein bisschen und emotional. Und ich glaube, Friedhelm Funkel ist auch so einer wie Dirk Schuster, der über den Dingen steht, der sich da nicht reinreden lässt. Der will seinen Kosmos, seine Mannschaft, die schützt er, das ist sein Team. Und da will er jedes Störfeuer von außen, auch wenn es von innen, vom Verein kommt. Und ich glaube nicht, dass es Enis Hajri böse meint. Der meint es bestimmt gut, er fiebert da mit, da ist er noch zu sehr Fußballer. Aber ich glaube, deswegen hat Friedhelm Funkel gesagt, nee, in diesen entscheidenden 8 Spielen brauchen wir unsere Ruhe. Und nicht sowas. Und ich glaube, für mich war das der Grund.
Man muss jetzt auch dazu noch sagen, Enis Hajri steht am Anfang seiner Funktionärskarriere, ist auch erst Anfang 40. Also der hat dann noch Zeit, sich zu entwickeln. Und wie du sagst, es sind nur Gerüchte. Aber unabhängig davon, die Presse schaut drauf und es schafft ja auch schon Ruhe, indem du einfach sagst, okay, man nimmt den Fokus der Aufmerksamkeit von der Bank, setzt ihn auf die Tribüne und schafft dann an der Front zumindest mal ein bisschen.
Naja, nicht nur die Ruhe kam, oder die Unruhe kommt aus der Fankurve. In Nürnberg haben ja die Fans einen Banner gehisst, wo drauf stand, also ein Spruch gegen Enis Hajri. Also das ist nicht so, dass das die Medien da in den Mittelpunkt spielen. Der Kollege Kreilinger vom Kicker hat es natürlich gebracht in seiner Geschichte und seinem Kommentar. Aber die Fans haben auch ein gutes Gespür und die haben auch bestimmt das ein oder andere Ohr in den Verein rein, in die Mannschaft. Und dieses Plakat war dann schon auch ein Fingerzeig aus der Kurve, aus der treuen Kurve von Fans, die überall mitfahren. Und von daher ist es jetzt schon auch nicht mehr so einfach, glaube ich, wegzuschweigen und klein zu reden.
Genau auf diesem Plakat stand eben Mannschaftsstruktur durch Aktionismus zerschlagen, technischen Direktor hinterfragen. Das war eben die Aussage des Plakats, das die FCK-Fans in Friedhelm Funkels erstem Spiel als Cheftrainer in Nürnberg hochgehalten haben. Das, wie du sagst, ist eine sehr deutliche Botschaft.
So ist es. Wenn es von den Fans kommt, von der großen Fangemeinde, dann glaube ich, sollte das der FCK auch ernst nehmen.
Dann schauen wir mal, was da passiert. Marek, dann sind wir schon fast am Ende von unserer heutigen Folge. Jetzt haben wir noch eine Rubrik am Schluss und zwar ist das der Teufel der Woche. Da ehren wir einmal einen Spieler, Fan, jemand aus dem Vereinsumfeld, der sich in der vergangenen Woche eben für den Verein verdient gemacht hat. Und dann wäre jetzt meine Frage direkt an dich, wer ist dein Teufel der Woche?
Für mich ist es der Peter Miete, der Mannschaftsbetreuer, der von morgens bis abends der Erste im Stadion ist, der Letzte, der geht und den jeden Wunsch der Spieler erfüllt. Einer, der sich wirklich für diesen Verein aufreibt und immer im Hintergrund steht. Bei Wind und Wetter in kurzen Hosen und im Kurzarm-T-Shirt an der Seitlinie steht und die Auswechslungen anzeigt. Das ist mein Mitarbeiter des Jahres.
Und der Woche auch?
Auch der Woche.
Auch der Woche, okay, dann möchte ich da nicht widersprechen. Ich hatte jetzt noch Kenny Prinz-Redondo im Gepäck oder Tobias Raschel, der ja auch sehr gut gespielt hat. Und Marlon Ritter wirklich würdig ersetzt hat, der ja gesperrt gefehlt hat in Hannover. Aber gut, dann bleiben wir bei deinem Vorschlag.
Peter Miete.
Peter Miete.
Miet Piet nennt man ihn.
Wunderbar. Dann war es das für diese Woche auch schon wieder. In 2 Wochen sind wir wieder da. Dann nach dem Pokalspiel und mit einem besonderen Gast.
Ja, das habe ich gehört. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Bis dahin, wer wissen will, um wen es sich handelt, in 2 Wochen reinhören, lohnt sich.
Ich kann Ihnen nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird ein Genuss werden, weil allein schon diese Stimme, die Sie da hören werden, ist phänomenal.
Dann, Marek, vielen Dank dir fürs Vorbeikommen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, lieber Julian. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihnen alles Gute.
Abpfiff.